Herzlich willkommen zum Staatenlos-Podcast mit Juliana. Ich bin Christoph Feuermann, der Gründer des Staatenlos-Blogs, und meine Mitarbeiterin Juliana wird dich auf eine Reise in die Welt der Flaggentheorie entführen. Juliana interviewt spannende Interviewpartner aus unserer Community zu Themen wie Flaggentheorie, Perpetual Traveling, Auswandern, Schulpflicht, Reisen mit Kindern und viel mehr. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Podcast mit Juliana. Wenn du auch Lust hast mitzumachen, schreib uns einfach an. Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des Staatenlos-Teams.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Staatenlos-Podcasts. Ich bin der Florian vom Staatenlos-Team und heute bin ich wieder nicht alleine. Ich habe die Johanna als Co-Moderation dabei. Hallo Johanna.
Hallo Florian.
Freue mich, dass du heute da bist und wir haben einen sehr spannenden Gast, nämlich den Thomas Weidlich. Er ist Gründer des Blue Ocean Business Clubs und einer der internationalen Community für bewusste Unternehmer. Hallo Thomas.
Hey, freut mich, ihr beiden. Schön, dass wir zusammen sind.
Auf jeden Fall. Danke, dass du heute Zeit gefunden hast. Ich denke, es wird ein sehr spannender Podcast, besonders als ich deine Story auf YouTube gesehen habe, die Founder Story. Du hast erzählt, du kommst eigentlich aus Ostdeutschland zur Grenze von Polen. Und wenn man jetzt ein bisschen deinen Weg anschaut, hat sich ja das komplett bei dir verändert. Welche Ziele hast du als Kind und wie würdest du da jetzt zurückschauen, wenn du
Ja.
sagst, okay, jetzt bin ich in Bali, jetzt mache ich einen Business Club. Hätte ich mir das jemals denken können oder dachte ich vielleicht damals, ich werde Polizist, das ist das Ding?
Ist spannend. Mein Vater hat mir mal erzählt, dass ich mit 5 Jahren Tennisprofi werden wollte. Ich habe zwar in meinem Leben noch nie Tennis gespielt gehabt, aber irgendwie fand ich das cool. Ich glaube, wir haben mal irgendwie im Fernsehen oder sowas Andrew Agassi oder so gesehen, der sah irgendwie einfach cool aus. Ja. Dann wollte ich, glaube ich, mit 6 oder 7 wollte ich mal Leichenwagenfahrer werden. Und zwar haben wir da einmal Kommissar Rex geschaut. Das ist eine Sendung, die ihr wahrscheinlich nicht kennt, aber noch unsere ältere Generation auf jeden Fall. Da geht es um so einen Hund und irgendwie so einen Kommissar, die halt irgendwie immer Kriminalfälle aufdecken. Und da sind die irgendwann mal mit so einem Leichenwagen rumgefahren. Und das fand ich cool. Aber aus beiden Karrierewünschen ist nichts geworden. Stattdessen bin ich jetzt Unternehmer, ja. Und das ist witzig. Du sagst, ich komme aus dem tiefsten Osten. Ihr kennt doch sicherlich noch Asterix und Obelix, oder?
Ja,
Ja, klar.
Kommissar
Cool.
Rex kenne ich auch. So alt bin ich noch nicht.
Alles klar, Johanna. Okay, super,
So
mega,
jung, sorry, so jung bin ich auch nicht. Bin Kommissar Rex auf jeden Fall noch, ja.
ja, perfekt, mega. Genau, Asterix und Obelix, die haben in einer Episode, finden die zufällig Amerika. Aber warum? Weil die Erde ist ja flach wie eine Pizza. Und am Ende dieser Pizzascheibe, Erde, kommen sie irgendwann im Nichts an und fallen runter. Ja. Und dahinter, hinter diesem Runterfallen quasi, da habe ich gewohnt, da komme ich her. Also ich bin zu Fuß schneller im Grün gewesen als in der nächsten Stadt. Und
Perfekt.
das heißt, ich bin einfach durch den Wald gelaufen. Ja, so. Und da hatten wir nichts. Wir hatten lediglich uns als Community, ja, und uns als Familie. Und jetzt komme ich zum Glück aus einer Familie, die sozial super krass orientiert ist. Also meine Mutter ist Kinderärztin, mein Vater ist Lehrer und Sozialpädagoge, jetzt wieder Lehrer. Mein ältester Bruder leitet einen Kindergarten und der andere hat auch mal eine Schule für behinderte Kinder geleitet, ist jetzt auch Lehrer an einer normalen Schule. Und ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Was wir nicht hatten, war irgendwie Unternehmerumfeld. Und trotzdem war es aber so. Und ich weiß nicht, ob es, keine Ahnung, Gott gegeben ist oder wo das jetzt herkommt. Aber jedes Mal, wenn wir irgendwie mit dem Auto auf längerer Strecke von A nach B unterwegs waren, saß ich da auf der Rückbank auf der rechten Seite, habe meinen Kopf an die Fensterscheibe gelehnt und rausgeguckt und manchmal auch die Augen zugemacht. Und ich habe immer vom großen, weiten Unbekannten geträumt. Also von dem, das ich noch nicht kannte, das ich noch nicht gesehen hatte. Und vielleicht sind damals schon so diese ersten Unternehmersamensprossen ins Keimen gekommen. Ne? Als ich
Also
11 Jahre.
aus der Sicherheit raus, ne? Also absolut behütet im Dorf, genau, sichere Jobs. Und du hast im Prinzip dann vom Ungewissen geträumt, ja?
Total richtig. Und jetzt, du sprichst das Thema Sicherheit an, da komme ich sofort dazu. Das ist das total Witzige. Ich habe nämlich am Ende mich selbstständig gemacht, weil die Angst vor einem normalen Job größer war als vor der Selbstständigkeit. Aber da komme ich gleich dazu.
Wow.
Denn als ich 11 Jahre alt war, sind meine Eltern aus finanziellen Gründen einfach, ja, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, auseinandergefallen. Und Gleichzeitig habe ich vom Vater meines besten Freundes ein Buch in die Hand gedrückt bekommen. Und der war zufällig im Osten Unternehmer. Ich glaube, der hat Hydraulikpumpen ans große Stahlwerk geliefert. Und der hatte dieses Buch dann bei sich im Regal stehen. Und ich weiß nicht, vielleicht hat er mitgekriegt, was bei uns zu Hause los war, vielleicht auch nicht. Aber ich sehe dann dieses Buch und er drückt mir das in die Hand und er sagt, lies das. Und das war eben vom Bodo Schäfer, Deutschlands erfolgreichstes Kinderbuch zum Thema Geld, Ein Hund namens Money. Und in diesem Buch habe ich gelesen und gelernt, dass weder meine Eltern schlecht oder dumm sind, noch das Geld schlecht ist, sondern dass es lediglich einfach aufgrund von fehlendem, angewandtem Wissen dazu geführt hat, dass sie es nicht besser wussten und nicht besser konnten. Aber die haben es niemals böse gemeint. Und woher, Hauche? Du wirst ja jetzt im Osten nicht auf Kapitalismus trainiert. Und gleichzeitig ist in mir der Wunsch dann entstanden, dass ich nicht möchte, dass das später mit meiner eigenen Familie passiert. Und um dieses sicherzustellen, muss ich reich werden. Und um reich zu werden, muss ich Unternehmer und Investor werden. Da komme ich nicht mit einem normalen Job hin.
Hm. Ja.
So, jetzt bin ich 11 Jahre alt. Jetzt habe ich keine Ahnung, was ein Unternehmer ist. Ich habe keine Ahnung, was ein Investor ist. Ich habe keine Ahnung, was ein Angestellter ist. Aber irgendwie ist dieser Samenkorn dann in mir eingepflanzt gewesen. Und jetzt spule ich einfach mal 12 Jahre vor, denn da kam ich dann gerade zum Ende meines Studiums. Und wie gesagt, die Angst vor einem normalen Job, vielleicht genau aufgrund der Sache, die ich damals gelernt habe, war so groß, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich mich jetzt mal selbstständig.
Und ich wollte mich cool. Und woher erstmal kam die Idee? Also welches Business du aufmachen möchtest? Was hast du studiert?
Ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Also ich habe damals angefangen, BWL zu studieren mit 19, weil ich halt mehr über Geld lernen und verstehen wollte, weil ich Wirtschaft ganz gut verstanden habe. In der Schule schon hatten wir zum Glück Wirtschaft und da tiefer reingehen wollte. Und Englisch und Mathe konnte ich auch ganz gut. Ja? Das waren so neben Sport meine besten Fächer. Und dann dachte ich, gut, dann geht das schon mal in die richtige Richtung. Und ich war auch übrigens, seit ich 15 war, Basketballtrainer im Leistungsbereich und habe halt eben mich da ganz, ganz viel schon mit Sport, Sportpsychologie, mit Veränderung von Verhaltensmustern, Verhaltensweisen, neuen Lernen von Dingen beschäftigt. Und als ich dann eben im BWL-Studium war, habe ich direkt im ersten Semester gemerkt, dass dieser Frontalunterricht von einem selbstverliebten Dozenten, der 4 Stunden lang darüber spricht, wie man Buchungssätze hin und her schiebt, einfach nicht meine Art und Weise war, Wissen aufzusaugen. Und habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Gleichzeitig hatte ich damals meinen ersten Mentor, der war der Vater eines meiner Basketballspieler und der war eben Führungskräfte und Vertriebskräfte-Trainer und hat für so coole Companies wie zum Beispiel TeamViewer, also ich weiß nicht, ob ihr die Software-Company kennt.
Ja, klar. Ja,
klar.
Genau, da hat er die gesamten Vertriebsstrukturen aufgebaut und ich war dann manchmal eben mit ihm dabei, wenn die da Workshops gemacht haben. Ich habe dann die Company von innen gesehen und so, das war richtig cool. Und bin halt heiß geworden auf dieses ganze Thema Verhaltensveränderung und habe dann aber gemerkt, dass mein BWL-Studium mich nicht so wirklich dahin führt und habe dann nach Alternativen gesucht und da habe ich dann Wirtschaftspsychologie entdeckt und dann habe ich mich eben in dieses Studium begeben. Damit habe ich dann auch noch meine Zertifikat als Coach quasi bekommen vom Studium her und war dann halt noch qualifizierter, dachte ich zumindest, die Sachen zu machen, die ich eh schon gemacht habe.
Naja. Das ist sehr cool an, Thomas. Ich muss sagen, es hört sich so an wie die deutsche Geschichte von Rich Dad, Poor Dad mit dem Kumpel, also mit dem Vater von deinem besten Freund, der dir das Unternehmertum gezeigt hat. Das Einzige, was fehlt, sind die Immobilien. Das kenne ich noch von Rich Dad, Poor Dad.
Jetzt, wo du es so sagst, und witzigerweise sind wir auch gerade am Immobilienthema dran, also da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber wow, also lass uns mal in 10 Jahren nochmal einchecken, ob das wirklich am Ende dann so zutrifft. Ja, aber spannender Gedanke. Jedenfalls, ich wollte mich selbstständig machen zu deiner Frage, Johanna.
Ja.
Eigentlich genau mit dem Thema, das ich zu Hause hatte. Ich habe irgendwo eine Studie gelesen, dass jede zweite Ehe, die zerbricht, aufgrund von finanziellen Problemen zerbricht. Und das war ja die Geschichte meiner Eltern. Und habe ich mir gedacht, fuck, da kann man doch was machen, da muss man was machen. Deswegen habe ich mich immer im Studium ganz, ganz viel mit Finanzpsychologie beziehungsweise Behavioral Finance beschäftigt. Jetzt konnte ich das damals noch nicht in Deutschland studieren, weil es das in keinem Studiengang nicht mal richtig als Fach gab. Also habe ich einfach mich selbstständig dran gemacht und jede meiner Hausarbeiten über dieses Thema geschrieben und ganz, ganz viel dazu gelesen und eben die ganzen Bodo Schäfer Bücher und immer ganz viele Finanzbücher immer einfach mir reingezogen und wollte eben dann wirklich so Coach werden für Familien und auch noch zum Thema Kindererziehung mit Geld. Und zu dieser Zeit kam ein sehr schlauer Mann mir über den Weg, der sich ja so nach und nach in meine Mentorrolle begeben hat. Der hat mir über Gott und die Welt alles Mögliche erklärt und beigebracht. Und ich bin einmal die Woche nach Kronberg in den Taunus außerhalb von Frankfurt gefahren, um ihn zu treffen. Und dann haben wir Spaziergang durch die großen Parkanlagen gemacht. Ja, er hat sich gefühlt wie Sokrates und ich wie sein Schüler. Er hat mir über Religion, über Geschichte, ja, über Philosophie, über Verhaltensweisen, über Charisma, über Umgang mit Menschen und alles Mögliche beigebracht. Und vor allem mir so richtig die Freude am Lesen wieder geschenkt. Nur eine Sache hat er nicht gemacht. Er hat nicht so konkret mit mir über das Business gesprochen, das er macht. Und irgendwann habe ich dann quasi einfach so ihn gefragt, ob er mein Mentor sein will. Und dann hat er gemeint, ja, gerne. Und ich soll einfach in seine Company kommen. Und da kann ich dann alle Marketing-Tools, die sie haben, und alles von denen bekommen. Das heißt, ich kann ganz lean und unkompliziert starten. Und ja, am Ende war das eine Finanzdienstleistungsfirma im Strukturvertrieb. Und ich durfte quasi Versicherungspolicen an meine Zielgruppe, die waren damals Studenten, verkaufen, was halt so wenig wie möglich gar keinen Sinn gemacht hat. Und dann war ich 2,5 Jahre lang im Finanzvertrieb und ich habe gerödelt wie ein Verrückter und gearbeitet wie ein Wolf und es war eine geile Zeit und jedes Wochenende Seminar, aber weil ich die Produkte halt nicht sinnvoll fand, vor allem nicht für meine Zielgruppe, habe ich halt quasi fast kein Geld verdient und hatte zwar immer einen ausgebuchten Kalender, aber einfach keine Umsätze gemacht. Ich hatte ein Team von 15 Leuten und wir haben alle kein Geld verdient, mal einen Monat lang, kann ich mich erinnern. Die sind alle bei mir geblieben, also ich habe viel über Leadership gelernt, aber das Business war für mich halt eine Katastrophe und ich war halt statt mit 25 Jahren Multimillionär und mit schnellen Autos unterwegs, war ich halt komplett pleite und habe in meinem Zimmer gelegen und die Decke angestarrt und wusste nicht mehr weiter.
Ja, also ein bisschen das Burnout-Feeling oder wie kann man das beschreiben?
Definitiv. Ich meine, wenn du wirklich 2,5 Jahre lang wie ein Bekloppter rödelst, ja, und immer wieder jeden Tag aufstehst morgens und Vollgas gibst den ganzen Tag, bis du schlafen gehst. Ich habe nach und nach meine Hobbys an die Wand gefahren. Also ne, ich habe mir von meinem Mentor quasi empfehlen lassen, erstmal aufzuhören, als Basketballtrainer zu arbeiten, weil das lenkt ja ab. Dann hat er mir empfohlen, selber aufgehört, Basketball zu spielen. Dann war ich auch irgendwann nicht mehr im Fitnessstudio. Und ich habe wirklich nur noch alles für die Arbeit gemacht, 24/7, aber auch das hat ja nicht funktioniert. Also das macht deinen Kopf ja völlig kaputt. Und genau, und am Ende war ich dann wirklich, ich hatte einfach nichts mehr, um meine eigenen Tasse aufzufüllen und lag dann wirklich im Bett und habe 4 Tage lang die Decke angestarrt. Einen Tag lang war ich nicht mehr auf Toilette, das weiß ich noch. Und ich konnte mir halt einfach nichts mehr zu essen kaufen. Ich habe 2 Wochen lang mir nichts zu essen kaufen können. Ich konnte, also Miete konnte ich nicht bezahlen, Strom wurde mir abgestellt und ich war wirklich am Boden, sage ich mal.
Ja, aber die meisten Leute würden da ja wahrscheinlich aufgeben oder ein bisschen trüb sein blasen, was ja auch verständlich ist, wenn man in so einer negativen Situation gefangen ist. Aber wie hast du es da rausgeschafft? Also was war der Impuls, der dir gesagt hat, hey, so kann es nicht weitergehen, ich muss da raus, ich muss was machen?
Also Trübsal, glaube ich, habe ich ganz bestimmt geblasen. Aber was witzig war, ich hatte ein sehr gutes Studium abgeschlossen. Ich hätte jederzeit in irgendeinen Job gehen können. Wollte ich aber nicht. War für mich die größere Strafe. Und ich glaube, ich durfte erst mal lernen zu differenzieren, dass nur weil ich jetzt dann diesen Business Case dann aufgebe, das nicht heißt, dass ich mit Unternehmertum aufgebe, sondern dass ich aufhöre, eine Sache zu machen, die für mich einfach unsinnig ist, weil sie einfach für mich nicht stimmig ist und nicht zu mir passt. Es ist völlig in Ordnung, wenn du die falsche Leiter hochkletterst, dass du einfach dann absteigst, wieder runterkletterst und dann anfängst, die richtige Leiter hinaufzuklettern. Und somit habe ich immer noch irgendwie trotz der schwierigen Situation so ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Ja? Und ich rief halt auch meine Mutter dann an und die meinte, ja, bleib einfach liegen. Also ich habe gefragt, was mache ich jetzt, wollte ich machen? Ich kann mich nicht konzentrieren, ich muss arbeiten, ich muss doch Geld verdienen. Und sie so, nö, bleib einfach liegen, dann geht es am schnellsten vorbei. Und so war es auch. Und ich habe aber auch gespürt wirklich, dass dieser Unternehmergeist in mir nicht gestorben ist. Ich habe dann zwar angefangen, mich für diverse Jobs zu bewerben, bei Unternehmensberatungen und so. Und ich kann mich daran erinnern, wie eine große, eigentlich schon bereit war, mich zu nehmen. Ich musste denen nur noch ein Dokument zuschicken. Und ich habe dann am Ende wirklich dieses Dokument denen nicht zugeschickt. Das war dieser Moment, wo ich gespürt habe, jetzt geht mein Leben entweder in die eine Richtung oder in die andere. Aber ich habe das Schicksal selbst in der Hand. Und irgendwas in meinem Bauch hat mir gesagt, dass das nicht mein Weg ist. Und entsprechend habe ich mich entschieden, dann zu sagen, okay, I figure it out otherwise. Dann bin ich am 4. Tag, jetzt wird's witzig. Ich lag im Bett und bin am 4. Tag aufgestanden. Habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt, habe ausgerechnet, wie viel Geld ich jetzt brauche, damit mein Leben weitergeht. Bin auf 3.000 Euro gekommen und ich habe in dem Moment, weil Finanzdienstleistungen, zumindest in dem Fall, lief halt so, dass wenn du heute ein Close machst, dauert es 2 bis 6 Wochen, bis das Geld bei dir ist, je nachdem, wenn alles richtig eingereicht worden ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt heute 3.000 Euro reinkriegen soll. Und dann habe ich wirklich in dem Moment, in Anführungsstrichen, aufgegeben. Also ich habe wirklich losgelassen, komplett. Das heißt, vorher habe ich die 4 Tage noch im Bett gelegen und mir gerungen noch, wie mache ich weiter, wie geht's weiter? Und in dem Moment habe ich wirklich aufgegeben. Und jetzt was Spannendes passiert. Statt zusammenzubrechen, ist bei mir plötzlich so ein Gefühl von Frieden ganz groß geworden. Ich habe das in meinem ganzen Körper gespürt. So eine Ruhe, so ein Durchatmen, sowas wie, na endlich, so ein Loslassen.
Ja.
Und dann habe ich meine Sportsachen angezogen und bin ins Fitnessstudio mal wieder gegangen. Auf dem Weg zum Fitnessstudio. Ich stehe an der Bahnhaltestelle und ich weiß nicht, ob ich das in meiner Founder-Story erzähle, die Geschichte. Heißt nicht, habt ihr die gehört oder noch nicht?
Ja, die ist drin.
Okay, also ich stehe an der Bahnhaltestelle und dann turnt da so eine Frau um mich herum irgendwie. Ich habe meine Kopfhörer auf und irgendwie fühlt sich das komisch an und dann tippt sie mir irgendwann auf die Schulter und sagt so, hey, fährt die Bahn? Hier, wir waren in Heidelberg, ja, zum Bismarckplatz. Und ich sage so, ja. Und sie so, okay. Und es war so mega die weirde Situation.
Okay.
Ich setze meine Kopfhörer wieder auf, wir steigen beide in die Bahn kommt. Also wir steigen ein, genau, 4 Stationen später steigen wir beide aus und sie tippt mich wieder an. Und sie sagt zu mir, du, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber brauchst du Geld?
Okay.
Ja. Und ich bin halt...
Also...
Ja, genau. Wie? Also, ja, also keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich geguckt wie ein Stein, wie auch immer ein Stein guckt. Ich war auf jeden Fall völlig verwirrt und sage irgendwann zu ihr, weil ich nicht so gut bin im Lügen, ja, du, grundsätzlich, ja, ich brauche gerade Geld. Und sie so ganz erleichtert so, ah, okay, wie viel denn? Und ich so, ja, so 3.000 Euro. Und sie so, okay. Und ich so, ja, aber du kannst mir doch jetzt nicht 3.000 Euro geben. Also was soll denn das? Wo sind wir denn hier? Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, was wir machen können ist, dass wir die Nummern austauschen und wir treffen uns morgen gerne auf einen Kaffee. Den darfst du gerne bezahlen, ja, weil ich kann es nicht leisten. Und dann, kannst du mir deine Geschichte erzählen. Und wenn das irgendwie Sinn für mich macht, wie du dazu kommst, mir jetzt hier fremderweise Geld anzubieten, dann können wir darüber nachdenken, ob ich die annehmen kann. Und sie so, okay. Also ich habe mich echt quergestellt, so, ne?
Und okay.
Dann laufe ich zum Fitnessstudio, ich breche noch auf den Bahngleisen komplett zusammen, weil mein ganzer Körper war einfach nur am Zittern, bis die Bahn irgendwann mal gebimmelt hat, dass ich bitte aus dem Weg gehen soll. Und dann gehe ich ins Fitnessstudio und am nächsten Tag treffen wir uns. Und dann erzählt sie mir halt ihre crazy Geschichte. Um es kurz zu machen, ja, wer die lange Geschichte mal hören will, der darf mal auf irgendein Event von mir kommen. Sie schenkt mir 3.000 Euro und mein Leben geht weiter.
Aber warum? Also wo ist der Mehrwert für sie? Wie kommt sie darauf?
Ja, das ist spannend. Surreal an. Das ist spannend. Du sagst jetzt, wo ist der Mehrwert für sie? Das ist transaktionales Denken. Ja, das bedeutet, ich gebe dir 2.000 Euro oder 3.000 Euro und jetzt willst du genau wissen, wie du sofort die 3.000 Euro zu 6.000 Euro von mir bekommst und zwar jetzt. Ja, das ist witzig. So denken die meisten Leute. Das wenn wir uns ein bisschen da rausbewegen, vielleicht auch in die, keine Ahnung, was in die metaphysischen Realms dieser Welt bewegen. Sie hat mir die Geschichte erzählt, dass sie auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, zu erzkatholischen Eltern, hatte keine Kindheit, ist mit 16 zu Hause abgehauen, hat ihren eigenen Weg zu Gott gefunden und dann Theologie studiert und Geschichte und Englisch auf Lehramt, ist Lehrerin geworden und hat irgendwann angefangen, so Eingebungen zu bekommen. Und so war eine der Eingebungen für sie, nach Heidelberg zu gehen. Sie wohnte nämlich zu dem Zeitpunkt in Lemgo, falls sie da immer noch wohnt. Mhm. Und dann hat sie dann mich gesehen und den Impuls bekommen, ah, der Typ braucht jetzt Geld. Also ich meine, statistisch gesehen brauchen wahrscheinlich 80% oder 90% aller Deutschen Geld, ja. Keine Ahnung. Aber so, aber da war halt irgendwie dieser Impuls da, ja. Und sie hat gesagt, seit sie diesen Impulsen folgt, ist ihr Leben halt auf einer ganz anderen Qualität. Und sie ist so, fühlt sich so reich beschenkt, sie kriegt halt auf andere Art und Weise, jetzt nicht auf Geld, aber sie kriegt so viel vom Leben doppelt und dreifach zurück und sie ist jetzt einfach auf dieser Mission, da einfach dieser Stimme zu folgen.
Okay, das hört sich sehr cool an.
Wahnsinn, also es ist quasi Schicksal gewesen, also eine schicksalshafte Begegnung. Ne? Du brauchtest es und sie hatte die Eingebung.
Definitiv, ja.
Wahnsinn. Das ist echt interessant, habe ich noch nie gehört. Aber ich möchte auf jeden Fall wissen, wie ging es weiter? Was ist dann passiert mit den 3.000 Euro, die du benötigt hast?
Ich konnte damit halt erstmal zu dem Zeitpunkt meine Rechnung bezahlen, hatte dann den Mut aufgebracht. Die hat auch zu mir gesagt, so, dass sie halt volles Strahlen und den Weg in mir sieht und ich soll unbedingt weitermachen. Das ist die Message, die sie mir irgendwie zu geben hat. Aber weitermachen hieß jetzt nicht mit dem Nonsens, den ich vorher gemacht habe, sondern auf meinem eigenen Weg weiterzumachen und wieder meinen eigenen Weg zu gehen. Ich bin die 2,5 Jahre davor irgendwie so zwischen meinem eigenen Weg und dem Weg meines Mentors gegangen, weil ich wollte ihm natürlich auch als der perfekte Schüler gefallen und ich war so sein Vorzeigeschüler, ja, und bin halt da vom eigenen Weg abgekommen. Also für mich wichtiges Learning, wenn man seine Mentoren wählt, wähle einen Mentor, der nicht irgendwie finanziell was davon hat direkt, ja, wenn du halt irgendwie Erfolg hast oder sowas, oder der nicht versucht, seinen Weg in dir zu sehen und in dir zu gehen, sondern jemand, der wirklich davon frei ist und dich unterstützt, deinen eigenen Weg zu finden. Das ist so ein wichtiges Learning gewesen. Wie ging es weiter? Ich habe mich von diesem Mentor getrennt. Ich bin raus aus der Finanzdienstleistung. Ich habe dann erst mal ein Dreivierteljahr gebraucht, um selber wieder klarzukommen. Ich habe meine Neffen und Nichten getroffen, die ich vorher nicht gesehen hatte, nicht kennengelernt hatte. Ja, ich habe Zeit mit meiner Familie wieder verbracht. Ich habe alte Beziehungen, die mit meinem besten Freund wieder aufleben lassen, und war sehr, sehr froh, dass die mich auch alle noch in ihr Leben gelassen haben wieder. Ja, weil wenn du halt irgendwann in dieser Finanzdienstleistung so voll hardcore unterwegs bist, dann ist halt alles entweder ein Kunde oder ein Mitarbeiter, und alles andere ist halt nicht zu gebrauchen sozusagen. Und das ist so das Extrem. Das ist richtig krass. Ja, das so, ich, macht vielleicht nicht jeder so, aber bei mir war es dann halt so. Und so wurde es mir auch eingetrichtert. Und bei vielen anderen, die ich kenne, auch. Naja, jedenfalls hatte ich dann irgendwann mit meinem Kumpel, den ich damals mit in mein Team geholt hatte, die Idee, dass wir uns doch irgendwie doch als Coaches doch nochmal selbstständig machen sollen. Ich meine, ich hatte mein Zertifikat, ich war Basketballtrainer, ich war im Coaching immer sehr gut. Du konntest mir irgendeine Rotzmannschaft geben, innerhalb von einem halben Jahr waren sie die Besten in der Liga oder eine unter den zwei Besten zumindest. Und da war irgendwas da. Und dann haben wir gesagt, hey, irgendwie vielleicht in der Coaching-Welt machen wir weiter. Und genau dann kriegen wir beide, ja, wir haben uns getroffen, noch mit einem dritten Freund, hatten da drüber gesprochen abends, und kriegen beide gleichzeitig von einem Kumpel, der damals in unserem Sales-Team war, eine Nachricht, ob wir nicht Bock haben, nach Berlin zu kommen, in die Online-Marketing-Szene und am Telefon Coachings zu verkaufen. Die brauchen da gerade ein paar Leute. Und es war so, wow. Mein bester Kumpel und ich telefonieren die ganze Nacht durch. Der hatte gerade noch einen Nebenjob, hat noch studiert. Ich habe gesagt, es ist mir scheißegal, ich packe meine Sachen. Ja, meine Sachen gepackt und bin nach Berlin. Und waren dann in der Marketingindustrie. Und wir waren so eine der ersten Agencies, die so High-Price-Coachings, so wie baue ich mir mein Internet-Business auf für 5.000 Euro, ja, an Hinz und Kunst gekauft haben. Und da...
Hast du daran geglaubt? Also war das diesmal etwas, wofür du auch gebrannt hast, oder hast du erstmal nur die Chance für dich gesehen? Berlin, cool, komm, wir machen uns da selbstständig, aber ich brauche erst einen Weg. Also wie war der Impuls?
Also ich habe da tatsächlich anfangs dran geglaubt, ja, bis ich mir dann irgendwann mal die Kurse genauer angeschaut habe. Die Inhalte, ja. War es ein bisschen so, okay, aber also die Richtung war da auf jeden Fall, ja. Also okay, es hat auf jeden Fall gereicht, um erstmal dahinter zu stehen, erstmal richtig Gas zu geben. Aber ich habe vor allem die Leute in den Calls hoch und runter beraten und mit denen gemeinsam Ideen ausgearbeitet, wie sie ihr Business digitalisieren können und online bringen können, ja. Und damit habe ich extrem gut verkauft und hatte halt auch eine Stornoquote, die lag so, keine Ahnung, was bei 1% oder so, und habe unterm Strich halt im gesamten Team auch immer das meiste Geld verdient, weil einfach ich saubere Arbeit gemacht habe. Und ja, und so ging dann damit irgendwie erstmal mein Leben weiter. Und um es jetzt mal ein bisschen vorzuspulen, war dann in der Online-Marketing-Szene, ja, habe dann Coachings hoch und runter, wie gesagt, verkauft, oder auch Agency-Services. Ich habe dann angefangen, mit Personal Brands zu arbeiten, die groß unterwegs waren im deutschsprachigen Raum, dann irgendwann auch im USA-Raum. PR-Agenturen waren dabei. Ich habe für die dann teilweise Sales-Teams aufgebaut, Sales-Coachings gemacht, Sales-Prozesse aufgebaut. Dann habe ich irgendwann angefangen, selber Leute zu trainieren, so dieses typische, alles, was mit Sales zu tun hat. Es war aber witzigerweise für mich immer nur ein Mittel zum Zweck, denn was mir eigentlich Spaß gemacht hat, und das war eine Erkenntnis in meiner ersten Selbstständigkeit, war es, spannende Menschen kennenzulernen. Ja, also ich habe durch diese Selbstständigkeit, durch meinen ersten Mentor gelernt, wie das ist, wenn du zu jemandem nach Hause kommst. Der hat mir beigebracht, guck dir als allererstes das Bücherregal an. Ja, guck, was für Bücher da stehen, und guck dir an, wie die Bücher bearbeitet worden sind. Und dann lernst du extrem viel über die Menschen und über die Familien. Dann habe ich irgendwann gemerkt, fuck, ich habe ein Netzwerk, in dem irgendwie keine Unternehmer vorhanden sind. Und dann habe ich mir nämlich, als ich mich dann wirklich, nachdem mir die Frau das Geld gegeben hat und ich mich da aus der Finanzdienstleistung gelöst habe, habe ich mich angefangen, mit spannenden Menschen zu treffen, die meistens auch älter waren als ich, weil ich unbedingt, ja, wissen wollte, worauf ich zu achten habe, damit ich nicht nochmal den gleichen Fehler mache. Und ich hätte mir damals gewünscht, Leute an meiner Seite zu haben, die mir dann auch notfalls eine Backpfeife verpasst hätten und gesagt haben, Thomas, jetzt hör mal auf mit dem Scheiß und geh mal lieber da lang, so, weißt du? So die Elders, von denen wir halt lernen können, die Weisen. Und ich habe halt angefangen, dann mir ein Netzwerk aufzubauen. Und es ging von einer Person los und dann zur nächsten und zur nächsten. Und so habe ich dann über die Jahre super viele spannende Menschen in allen Bereichen kennengelernt. Und das habe ich hobbymäßig immer weitergemacht, dass ich am liebsten mich auf einen Kaffee, na gut, Kaffee trinke ich nicht, aber auf einen Tee oder sowas, mit Leuten getroffen habe, um mir deren Geschichte anzuhören und dann zu gucken, wie ich denen vielleicht irgendwie helfen kann, was Gutes tun kann.
Das ist richtig cool, dass du da so eine Denkweise hast, dass du einfach den Mehrwert auch den Leuten gibst und weniger nur von den Leuten nimmst, weil es gibt so viele Leute, die praktisch ihren Mist bei anderen in einem Gespräch abladen, aber wenn du da ganz anders rangehst und sagst, wie kann ich einen Mehrwert bieten, ist halt schon ein cooler Umschwung.
Ja. Voll. Ja, und das Schöne ist, wenn man sich dessen bewusst ist, ja, dann weiß man, okay, die anderen müssen sich jetzt erstmal auskotzen. Und oftmals hatte ich das auch mit Älteren, die hatten lange nicht mehr die Möglichkeit, mal wirklich einen Monolog abzufackeln. Und für mich war das spannend. Das heißt, ich habe einfach nicht aufgehört, Fragen zu stellen. Und am Ende haben sie dann gesagt, was für ein geiles Gespräch. Und ich hatte wirklich einen Redeanteil von vielleicht 10% oder so, weil ich hatte auch nichts zu erzählen. Ja, ich war ein kleiner Furz. Ich meine, ich konnte meine Geschichte so erzählen. Das war, wenn ich die manchmal erzählt habe, waren Leute super inspiriert oder haben es halt krass, fanden es krass, dass ich dann noch da sitze, so, ja. Aber unterm Strich waren sie diejenigen, die geredet haben und ich durfte ganz viel lernen.
Okay, verstehe. Du, Thomas, kurze Frage. Lass uns mal kurz den Bogen kriegen zu Startenlos. Woher, also wie bist du überhaupt mit Startenlos in Kontakt getreten oder was ist so der Moment, wo du gesagt hast, okay, die sind cool, ich weiß nicht, ich brauche mehr Informationen oder ich möchte ins Ausland gehen. Also wo war für dich da der Mehrwert oder der Impuls?
Sehr gerne, tolle Frage. Also das geht aber auch witzigerweise direkt dann mit meiner Geschichte weiter, von daher müssen wir gar nicht groß springen.
Oh, perfekt.
Ich wollte eigentlich immer ja als kleiner Junge schon in die große, weite Welt hinaus. Ja, ich habe von dem großen Unbekannten geträumt. Und wir waren halt als Familie immer nur in Deutschland unterwegs, wenn überhaupt. Und ach ja, das war schon krass. 6 Jahre lang war ich dann de facto selbstständig und war bisher immer noch nicht im Winter raus aus Deutschland und habe immer noch jedes Jahr gefroren und mich darüber geärgert. Und dann war ich 2017 bereits das erste Mal bei der Mind Valley University. Jetzt weiß ich nicht, kennt ihr Mind Valley?
Nee.
Ich habe es schon mal gehört, aber kennt tue ich es nicht.
Okay, Mind Valley, ganz kurz. Vishen Lakhiani ist der Gründer, ist so eines der führenden Unternehmen im Bereich Personal Development. Die produzieren Kurse mit den verschiedensten Gurus aus allen möglichen Gebieten der Welt und haben dann quasi die Rechte an den Kursen und vermarkten die. Und die haben eine riesige Community und haben halt irgendwann angefangen, diese Mind Valley University zu launchen. Also stell dir vor, damals waren es beim ersten Mal noch 300-400 ungefähr, jetzt mittlerweile 1000 oder mehr. Ein paar hundert Menschen kommen zusammen oder 1000 Menschen kommen zusammen, sind alle digitale Nomaden, teilweise alleine, teilweise mit ihren Familien, teilweise schon seit 20, 30 Jahren. Da sind Leute dabei, die sind ganz am Anfang, die kommen irgendwie gerade so über die Runden. Dann sind Leute dabei, die sind Millionäre, sind sogar Milliardäre.
Ganz unterschiedlich.
Ganz unterschiedlich, aber alle in der Welt unterwegs und alle geilen Spirit. So, Mind Valley bringt diese Menschen zusammen. Und ich war 2017 das erste Mal in Barcelona dabei und war schon total angesteckt. Hab's dann aber noch nicht gecheckt, wie ich es dann schaffen kann, aus Deutschland rauszukommen. 2019 war ich dann das zweite Mal dabei in Kroatien. Und da war ich den gesamten Monat geblieben, weil diese Konferenz geht einen Monat lang. Jeden Tag Workshops, jeden Tag Vorträge. Jeden Tag aber, das ist viel wichtiger, Events aus der Community. Wir gehen zusammen aufs Boot, wir gehen zusammen Abendessen, wir gehen zusammen Party machen, wir machen Yoga zusammen, keine Ahnung was. Ja, living the life. Und da, wenn dann da 1000 Menschen um dich rum sind, die das alle machen, dann denkst du dir irgendwann, ey, wenn die das können, kann ich das auch. Und habe ich mir ein One-Way-Ticket nach Thailand gebucht. Und das war im Juni 2019. Der Flug war für Oktober. Da habe ich einen gesehen für 200 Euro. Ich dachte, oh, geil. Ich war dann damals noch mit einer aus dem Mind Valley-Team zusammen. Wir sind dann zusammengeflogen. Die hat sowieso schon überwiegend in Malaysia gelebt und dann sind wir nur noch über nach Thailand. Für sie war das also ein Katzensprung. Sie hat schon mal in Chiang Mai gelebt gehabt, also auch easy. Und ich war dann in diesem Sommer noch zwischendurch einmal auf der Digitalen Nomadenkonferenz und da habe ich Christoph zum ersten Mal gesehen. Jetzt haben wir nicht lange gesprochen, keinen großen Kontakt. Ich wusste auch nicht, wer Christoph ist und so. Und dann in Thailand gewesen, da war ich nicht lang geblieben, 5 Wochen. Und dann bin ich im nächsten Jahr, ich bin im November dann, also Oktober hin, und nach 5 Wochen war es mir dann doch ein bisschen zu blöd da. Also, keine Ahnung, Chiang Mai hat mir nicht so gefallen. Ja. Kam mir sehr einsam vor. Und dann bin ich zurück nach Deutschland, habe ich gesagt, okay, Berlin ist meine Homebase. Ich hatte damals ein cooles Sales-Projekt, wo ich online arbeiten konnte, wo ich mit 10 Stunden die Woche ein super Geld verdient habe und bin dann 2 Wochen in jedem Monat irgendwo hin. Und war im Januar beim Philipp Vollmer, Januar 2020, in Lanaka. Der ist gerade nach Zypern ausgewandert. Und der hat da gerade mit Christoph zu tun gehabt. Und dann hat er mir noch ein bisschen mehr von Christoph erzählt und hat mich dann ermutigt, erzähle ich euch gleich, was ich damals dann schon gemacht habe, aber der hat mich ermutigt, dann dem Christoph einfach mal zu schreiben. So, ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon eine Menge Sales-Coachings gemacht, angeboten und hatte ein paar Freunde, die sich eben aus der Corporate World selbstständig gemacht haben mit ihrer Expertise und gerade dabei waren, Kunden zu gewinnen. ich wollte, dass die mit mir auf Reisen kommen. Die haben gesagt, nee, ich muss erstmal mein Business zum Laufen kriegen. Dann haben wir gesagt, okay, pass auf, ich bringe dir jetzt alles bei, was ich zum Thema Sales weiß. Ich mache jede Woche eine Doppelstunde. Ich bringe euch alles bei. Ihr könnt mich ansonsten jederzeit nerven, anrufen, sonst was. Machen wir einfach 30 Euro im Monat, Pi mal Daumen. Ja, also wirtschaftlich gesehen total bescheuert, aber irgendwie dran geglaubt, dass es was Geiles ist. Und dann habe ich angefangen, jede Woche eben so eine Session abzufackeln. Nach 3 Monaten haben die gutes Geld verdient und aus 2 Leuten am Anfang, im September 2019, wurden 40 Leute ungefähr Ende im Dezember 2019.
Und okay, cool.
Und immer mehr, ich habe die Preise ein bisschen erhöht. Und irgendwann war dann aber, statt dass sie jetzt mit mir auf Reisen kommen, als sie Geld verdient haben, kam dann plötzlich, hey Thomas, wie sieht's denn aus mit Marketing? Kennst du jemanden, der irgendwie uns was über Copywriting erzählen kann? Oder wie sieht's aus mit Arbeitsprozesse automatisieren? Oder Leadership? Oder weniger Netflix gucken, Ängste überwinden, Partner gewinnen, Gewicht abnehmen, da, weißt du? Und so wurde das irgendwie so ein, ich habe angefangen dann, und das ist jetzt das Geile, weil ich die Jahre vorher Netzwerk aufgebaut habe, habe ich angefangen, spannende Leute eben aus meinem Netzwerk einzuladen mit ihrer Expertise, die dann einen 2-Stunden-Workshop abgefackelt haben zum Thema XY. Und ja, so cool. Wurde das so eine Community, die sich halt allgemein mit dem Thema Wachstum auf der Grundlage, wir sind alles Selbstständige und Unternehmer, beschäftigt hat. Und dann habe ich einfach Christoph angeschrieben und gesagt, hey Christoph, in meiner Community sind Bock drauf, hast du nicht Bock, irgendwie mal eine Session dazu zu machen? Er so, ja klar, können wir gerne machen. Und dann war Christoph eben bei uns Gastspeaker und hat eine richtig geile Session gemacht. Einfach eine Q&A rund ums Thema Internationalisierung, Flaggentheorie, Auswandern etc. pp.
Genau,
so
das kann ich nicht.
Sehr cool auf jeden Fall. Wie ist denn das bei dir jetzt? Bist du in Thailand jetzt noch oder in Deutschland oder Perpetual Traveler? Wie schaut es da bei dir aus?
Genau, ich bin Perpetual Traveler. Ich befinde mich gerade in Malaga. Ich war gerade kurz davor, 2 Wochen in Dubai. Dann da haben wir ein Event gelauncht und unsere Community gelauncht. Dann bin ich nach Zürich, habe dort auf einem Event gesprochen. Dann war ich kurz in Stuttgart beim Netzwerk-Event. Da habe ich Lars und Sven Bender kennenlernen dürfen, die Fußballer. Und oder Ex-Fußballer und dann jetzt eben in Malaga. Hier machen wir unser erstes Co-Creation-Retreat aus der Community. Heißt, die Mitglieder aus unserer Community kommen hier alle her und wir entscheiden zusammen dann anhand der Leute, die da sind, was für eine Agenda hier abläuft. Das habe ich von Bekannten von mir aus Mallorca. Die waren mal, sie war, glaube ich, die erste Head of Marketing Dach Amazon. Er war einer der ersten Entwickler, Programmierer bei Amazon für den Dachraum. Und die haben eine riesig geile Community auf Mallorca von Unternehmern, von Conscious-Unternehmern und machen da genau dieses Format, nennt sich Happy Humans und das habe ich mir von denen abgeguckt und das ist richtig geil.
Cool. Du, Thomas, kurze Frage. Wir haben ja kurz über deinen YouTube-Channel gesprochen mit der Founder-Story. Da hattest du auch ein kurzes Video, die Pyjama-Party von Unternehmern. Ich wollte mal kurz fragen, wie bist du auf die Idee gekommen, auf dieses lockere Zusammenkommen, weniger Conventions in Anzügen, sondern mehr lockeres, menschliches Zusammenkommen? Also wie kamst du auf die Idee?
Sehr geile Frage. Und dann würde ich sagen, genau so können wir jetzt die Geschichte fortsetzen noch, ja. Und dann beantworte ich damit deine Frage. Also, ich habe den Philipp Vollmer besucht, 2020 im Januar auf Zypern. Dann war ich im Februar, März beim Daniel, ein Freund von mir, in Dubai. Und dann kam Corona. Dann bin ich erstmal aufs Land geflüchtet mit meiner damaligen Lebenspartnerin. Wir haben halt in einem kleinen Dorf gewohnt mit 6 Häusern im Wald. Wir waren jeden Tag im Wald 3 Mal spazieren, haben unser Wasser aus der Quelle gezapft und in der Scheune war ein Fitnessstudio. Das heißt, ich habe von Corona nichts mitbekommen. Dann bin ich wieder nach Berlin zum Sommer. Da war ja so ein bisschen lockerer. 2020 im Sommer war es wieder ein bisschen lockerer mit Corona. Und als sie dann eben zum Oktober, zum November den 2. Lockdown angekündigt haben, habe ich mit ein paar Freunden gesagt, alles klar, wir hauen ab. Und wollten erst nach Mexiko, weil wir gehört haben, da ist alles entspannt. Sind dann aber über einen Freund auf Empfehlung nach Bali gegangen, der nämlich gesagt hat, Bali ist gerade jetzt die geilste Zeit ever. Weil dort nur Remote-Worker, nur Selbstständige, nur Unternehmer sind, nur geile Leute. Und dann haben wir uns in den Flieger gesetzt Ende 2020 und sind nach Bali. Jetzt bin ich in Bali und nach 2 Wochen merke ich, krass, ich fühle mich hier so krass zu Hause. Ich kann mir jetzt richtig gut vorstellen, die nächsten Jahre definitiv weniger als die Hälfte des Jahres in Deutschland zu verbringen. Und habe mich dann entschieden, mich aus Deutschland abzumelden, mein internationales Business aufzustellen und. Und habe dann
den Steuerwohnsitz oder
mit, was genau. Meinst du mit abmelden? Also ich habe meine Firma ist in den USA. Ich bin aktuell selbst noch Perpetual Traveler. Ich bin gerade auf der Suche mit meiner Partnerin zusammen. Ja, sie kommt aus Italien, ist Amerikanerin aus Italien. Wir sind zusammen am Schauen, wo ein potenzielles Zuhause für uns sein kann. Also wir haben jetzt dieses Jahr, sind wir quer durch Europa gereist. Letztes Jahr haben wir eben komplett in Bali gelebt.
Ja.
Und genau, in Bali war ich dann am Ende ein ganzes Jahr geblieben, weil es einfach so geil war dort. Die Leute waren so geil. Die haben mir dort einen Kitas geholt, Aufenthaltsgenehmigung und so weiter, dass ich jetzt auch wieder einreisen kann. Richtig cool. Wir haben überlegt, ob wir dort Businessprojekte starten. Und Ende 2021, genau, sind wir dann zurück nach Europa. So, Ende 2021 habe ich mich auch entschieden, diese Online-Growth-Community, von der ich vorhin erzählt habe, ja, wo wir uns jede Woche online getroffen haben zu irgendeinem Thema, weiterzuentwickeln und zu einem richtigen Business-Case zu machen. Ich hatte im Sommer 2020 in Deutschland schon mal die ersten zwei Events gemacht und da haben wir gemerkt, wow, das ist so viel mehr als nur so eine Online, wir lernen was zusammen Community. Das ist eine richtige Community und weil eben alle aus dem Business-Kontext kommen, war es eben eine Business-Community oder auch dann eben Business-Club. Und ja. Dann habe ich wirklich 2021, Ende des Jahres in Bali entschieden, geil, ich höre jetzt auf mit Sales-Consulting-Projekten. Ich hatte da gerade noch eine PR-Agentur aus den USA consultet. Ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf den Auf- und Ausbau dieser Community. Dann bin ich zurück nach Europa und im Januar 2022, ja, im Januar 2022 war ich gerade in Berlin und dann haben wir gesagt, hey, wir haben wieder Bock, in unserem coolen Rahmen geile Leute zusammenzubringen. Wie ich zu diesem Thema gekommen bin, die Krawatte abzulegen und wie ich dazu gekommen bin, dafür zu sorgen, hey, wir schaffen so einen informal Space, wo die Connection im Vordergrund steht und im Mittelpunkt steht. Naja, ich habe ein Jahr lang in Bali gelebt. Da gehst du ungefähr jede Woche auf irgendein Retreat, hast irgendeinen Workshop, irgendein krasses Seminar. Du lebst da wie nennt sich das, Niemalsland von Peter Pan. Ja, wo du halt, so wie ein Playground, ein Spielplatz für Erwachsene. Heute gucken wir zusammen irgendwie Movie Night mit 20 Leuten. Ja, übermorgen machen wir Painting Night. Jeden Tag geilen Sport, alle möglichen Sportarten ausprobiert. Und es war einfach so, das war das Leben pur. Und gleichzeitig arbeitest du noch an coolen Business-Projekten. Dann gehst du surfen, da. Und diese Qualität an Begegnungen und auch die Erreichbarkeit von Leuten, weil sie halt eben nur ein paar Minuten entfernt gewohnt haben und spontan waren, was zu machen, die fehlt halt, finde ich, in der westlichen Welt komplett.
Weil man ja auch immer total eingeengt ist durch den Terminkalender, auch gerade beim 9-to-5-Job, ne? Du kannst es dir ja natürlich dann aussuchen als Selbstständiger, das ist halt einfach der Unterschied. Worauf ich aber einmal nochmal hinaus wollte, du hast gesagt, du suchst aktuell mit der Freundin einen festen Ort zum Bleiben, also ist Perpetual Traveler, sage ich jetzt mal, nicht so das Richtige für dich, dass du einen Ort suchst oder hat das noch andere Gründe?
Also ich finde, Perpetual Traveler ist aktuell genau das Richtige für mich, weil ich de facto gerade keinen Wohnsitz habe. Ja, und dann macht es auch total Sinn, einfach die Möglichkeiten, die Welt dir bietet, zu nutzen. Also da stehe ich voll dazu. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass wenn ich irgendwann in einem Land einen Wohnsitz haben sollte, wo ich vielleicht sagen möchte, ich möchte in einem festen Wohnsitz sein und meine Kinder dort großziehen oder so, ja, dann bin ich auch vollkommen d'accord damit, dann dort halt Einwohner zu sein.
Ja. Thomas, du meintest vorhin selber, deine Homebase oder deine Base ist Berlin. Ist es noch aktuell oder hat sich das jetzt durch das ganze Perpetual Traveling so verschoben, dass du sagst Bali, dann vielleicht ein bisschen Deutschland, aber auch ein ganz anderes Land? Oder wie ist das bei dir aktuell?
Genau, also Berlin ist nicht mehr direkt meine Base, es ist aber noch eine der Bases unserer Community. Ich selber bin jetzt gar nicht mehr so oft dort. Ich habe meine Zelte dort komplett abgerissen und noch was ich übrig hatte an Sachen im Keller meiner Mutter in Karlsruhe verstaut und ansonsten bin ich halt echt viel unterwegs jetzt. Wir waren dieses Jahr in so vielen Ländern in Europa, wir waren auf diversen Konferenzen, von daher, das hat sich verschoben. Um vielleicht noch zu deiner Frage von vorher zurückzukommen, Johanna, um die Frage zu beantworten. Also Bali hat mir so ein bisschen gezeigt, wie geil das ist, wenn du wirklich tiefe Connections miteinander aufbaust. Ich selber komme aber auch schon aus einem Background, wo ich grundsätzlich sehr loyale, langfristige Freundschaften habe. Selbst wenn man sich lange nicht hört oder sieht, wo ein Commitment ist, wo ein Handschlag noch ein Handschlag ist. Und ich möchte gerne so eine Business-Community haben, wo ich den Leuten vertrauen kann. In der ganzen Coaching- und in Marketing-Szene, selbstständigen Szene, da ist so viel Scheiße, weil die Leute sich oftmals an Absprachen nicht halten. Vielleicht, weil sie es gar nicht böse meinen, aber viele können es auch oftmals einfach nicht und machen viele Versprechungen, die sie nicht einhalten. Gerade die selbsternannten Gurus, gerade die, die anscheinend so viel Geld verdienen und so. Ich habe so viel Kacke gesehen, ich habe von Leuten so viel Scheiß gehört, ja. Und mir ist es einfach wichtig, Handschlagsqualität, davon, wovon alle sprechen, dass das alle haben, ja, das wirklich zu leben und das in der gesamten Community. Vertrauen zu leben. Und weil wir in der westlichen Welt so weit weg voneinander sind, weil wir uns gar nicht mehr lange in die Augen schauen können, weil wir uns nicht mal mehr in den Arm nehmen, habe ich gesagt, ey, cool, lass uns doch einfach so einen Space kreieren, wo das mal wieder erlaubt ist, wo wir die Krawatten ablegen, wo wir uns eben im Schlafanzug treffen und auf dem Boden sitzen statt hinterm Tisch und dann die Begegnung einfach so nahbar machen, dass da wirklich Vertrauen und echtes Interesse aneinander entstehen kann. So ist dann eben im Januar diese Pyjama-Party entstanden, da waren dann über 50 Leute dort, ja, wir haben die Idee kam, 10 Tage später war das Event, es war richtig krass und cool. Die zweite Pyjama-Party schmeißen wir jetzt auch am 4. Februar in Wien, Winter Wonderland ist das Thema, da kommen wieder 80 bis 100 Leute, es wird wieder abgefahren.
Cool, wo promotest du denn die ganzen Pyjama-Partys oder auch an sich die Konferenzen? Weil du sagst immer, du hast es dann relativ schnell organisiert, aber wie kamen denn die Leute auf dich zu, also was war da der?
Also, tatsächlich habe ich bis jetzt noch nicht mit Marketing wirklich begonnen. Ich poste ab und zu mal was in LinkedIn, wenn ich dazu komme, aber eher schlecht als recht. Ich habe mir jetzt eine Marketing-Managerin eingestellt, aber erstmal noch Teilzeit. Die wird ab Februar dann Vollzeit bei uns sein. Die lebt in Dubai, die ist cool. Ich promote das in der Community, Mundpropaganda, also wirklich die Leute erzählen davon. Ich habe ein Riesennetzwerk, da streue ich natürlich immer ein bisschen, lade Leute ein. Da gibt es Multiplikatoren, die laden Leute ein und so. Es ist noch nicht perfekt strukturiert alles, würde ich sagen, aber es funktioniert auf jeden Fall, weil es halt einfach geil ist, was wir machen, ja, die Leute es feiern.
Auf jeden Fall. Wo bist du denn am aktivsten? Also auf Instagram, du hast eben LinkedIn gesagt. Was ist da so deine Base, wo die Leute dich finden können oder auch vielleicht deiner Story ein Stück weit folgen?
Ja, ich würde sagen, ich schwanke zwischen LinkedIn und Instagram. Instagram noch ein bisschen persönlicher, aber da meistens copy-paste ich Stories von anderen, die mich taggen, die gerade mit mir unterwegs sind. Okay. LinkedIn schreibe ich ab und zu mal was, aber was ich dann schreibe, ist meistens eher ein bisschen tiefer, deswegen Leute lesen es dann nicht so sehr. Ich poste mich halt selber nicht mit einem Kaffee und sage, oh krass, ich habe heute über Weltfrieden nachgedacht, ja, sondern geht halt ein bisschen tiefer. Themen, so da reicht dann die Aufmerksamkeitsspanne oftmals nicht, das zu lesen. Ja, wir haben ein paar Sachen vor, also ich werde auch bald unseren eigenen Podcast launchen, wir werden versuchen, so ein cooles Video-Content-Format zu kreieren, wo wir eine Mischung machen zwischen, was wir erleben und zwischen Knowledge-Themen, aber das kommt alles noch. Und ansonsten wirklich über Instagram kann man mich ganz gut connecten, über LinkedIn kann man mich auch gut connecten und ich bin dann eher so mit den Leuten im persönlichen Gespräch, aktuell zumindest noch.
Okay, verstehe. Wenn du im persönlichen Gespräch bist, hast du da eine eigene Website, wo man dich finden kann? Oder also wie kommt ihr da zusammen?
Also wie gesagt, über Instagram. Über LinkedIn und Instagram mich einfach anschreiben. Ja, also bei Instagram ist es Thomas_Weidlich. Bei LinkedIn ist es einfach Thomas Weidlich. Mein Name findet man mich ziemlich schnell. Die Webseite ansonsten vom Business Club ist bobc.rocks, also B-O-B-C. Wie der Stein Rocks, R-O-C-K-S. Oder einfach blueoceanbusinessclub.com und da findet man uns auf der Webseite, aber da müsste man auch erstmal kurz sich bei uns zumindest irgendwie eintragen, da kann man jetzt noch nicht direkt mit mir quatschen.
Okay, verstehe. Und dein YouTube-Channel wahrscheinlich.
Der genau. Ist auch genau, richtig. Also da werden wir jetzt einfach nach und nach von unseren ganzen Events die Aftermovies hochladen. Wir haben noch ein paar coole andere Formate, die wir gerade auch durchgeführt haben, wie zum Beispiel die Inspiration Days. Das war geil. 2 Tage lang haben wir da das ganze Ding, ganze Thema Angst, Unsicherheit, Misstrauen unter den Deutschen am Geld festhalten, gedreht zu Vertrauen, Mut, Liebe, Dankbarkeit, Freude, Möglichkeitsdenken, Risikobereitschaft und da wirklich ganz viele Sachen gemacht, sowohl Business-Content ganz viel geliefert, als auch verrückte Sachen gemacht, wie Breathwork, Eisbaden, Kakaozeremonie, Ecstatic Dance, Begegnungspunkte geschaffen. Haben Essen hingestellt, das auf einer Bulletproof-Diet basiert, damit die Leute uns nicht mittags wegkippen. Und das war ein richtig krasses Event auch. Und die Leute schreiben uns danach wirklich, dass sie plötzlich Kunden von sonst woher bekommen, ja, weil sie halt einfach ihre Frequenz geschiftet haben und einfach auf einer anderen Energie wieder sind und im Möglichkeitsdenken sind. Ja, solche Events machen wir auch.
Ja, Thomas, möchtest du noch kurz anschneiden, habt ihr schon einen Plan für die Podcast-Themen oder gibt es da jetzt noch nicht so einen Plan, sondern es ergibt sich noch?
Es geht schon in eine konkrete Richtung. Also unser Business Club, der Blue Ocean Business Club, ja, ist ein internationaler / globaler Business Club. Das heißt, das Ganze wird primär auf Englisch laufen. Und wenn ich jetzt auf Englisch sage, würde ich halt sagen, we are a business club for conscious entrepreneurship. Das heißt, wir bringen bewusste Unternehmer zusammen. Also all diejenigen, die mit diesem Begriff was anfangen können, die werden sich bei uns zu Hause fühlen. Ja. Bewusstsein ist relativ simpel. Das ist einfach ein Fenster von Aufmerksamkeit. im Moment X, jetzt in diesem Moment. Und die Frage ist, wie weit kannst du diese Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt halten und ausdehnen? Und je weiter du sie ausdehnen kannst, desto mehr Sachen kannst du wahrnehmen, desto feinfühliger wirst du und desto mehr Impulse kannst du empfangen. Und desto mehr erkennst du auch, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen deiner Innenwelt und der Außenwelt, die du um dich herum erschaffst. Und dass du über die Innenwelt und über den Geist deine Außenwelt, deine Realität kreieren kannst. Und auch ein Stück weit, aber andersrum. Und diesen Zusammenhang, ja, zu verstehen und bereit zu sein und sich auf die Reise zu begeben, diesen zu steuern, das ist für mich die Reise eines bewussten Unternehmers. Da hängt auch damit zusammen, dass man sich seiner Auswirkungen, seiner Welleneffekte, die man schlägt, aufgrund seines Verhaltens, aufgrund der Worte, die man verwendet, bewusst ist und bewusster wird und versteht, dass wir alle irgendwie Impact in dieser Welt kreieren können. Ja, wow, jetzt hole ich kurz an der Stelle ein klein bisschen aus, fange mich dann bitte gleich wieder an. Ja,
kein Problem.
Es gibt
Es
gibt für mich halt auf dieser Welt aktuell drei große Themen. Ja, das eine ist Weltraum entdecken, für den Fall, dass wir es hier auf der Welt nicht mehr schaffen. Fakt Nummer zwei ist zu gucken, dass wir unsere Ressourcen da rein investieren, die Welt noch ein Stück weit zu retten. Nicht nur ein Stück weit, sondern wirklich komplett zu retten und dass der Planet weiter bestehen kann und vielleicht sogar die Menschen überlebt. Wissenschaftler in dem Bereich sagen zwar, dass es für das schon zu spät ist, aber who knows, die Menschen sind vor allem in Krisenzeiten dann immer bereit, die größten Veränderungen in exponentieller Geschwindigkeit hinzulegen. Das heißt also, statt in Waffenindustrie, in Rüstungsindustrie zu investieren, das ganze Geld, statt Kriege anzufachen, wir haben aktuell über 100 Konflikte im Jahr 2021 gehabt weltweit, die Energie aufzuwenden, um, keine Ahnung, Bäume zu pflanzen und den Planeten zu retten. Und ich glaube, damit wir diese zwei Faktoren, also Weltraumentdeckung und Planetenrettung, vernünftig angehen können, müssen wir als allererstes an die Heilung der Menschheit rangehen. Das heißt, wir reden vom Individuum und vom Kollektiv. Das heißt, dass wir die ganzen Trauma, den ganzen Hass, den ganzen nicht verarbeitete Wut und den Frust und die Trauer, die wir in uns tragen, über Generationen hinweg, dass wir bereit sind, die rauszuholen, anzugucken und so zu verarbeiten, dass sie nicht mehr destruktiv sind für uns und unser Umfeld, sondern dass wir es zu etwas Konstruktivem verwandeln. Und das sowohl im Individuum als auch im Kollektiv. Und wenn wir das hinbekommen, dann werden wir zu einer friedlichen Menschheit oder friedlicheren Menschheit und können unsere Konflikte auch ganz anders lösen, unsere Probleme lösen, die nach wie vor da sein werden. Aber so haben wir meiner Meinung nach eine Chance zu bestehen. So, jetzt habe ich kurz einmal...
Sehr interessant. Gar kein Problem, Thomas. Wir danken dir für deine Zeit, für deine Message und wir hoffen, unsere Zuhörer können dann deinen Weg auch noch weiter folgen und gegebenenfalls sogar dem Business Pyjama Club noch beitreten in Wien. Du hast es kurz angeschnitten. Der ist nächsten Monat, richtig?
Am 4. Februar, wenn ihr auf die Webseite geht, seht ihr schon mal die Warte.
Genau. Alles klar. Nein, aber vielen Dank. Es klingt sehr interessant und wir werden auf jeden Fall mit deiner Story weiter auf dem Laufenden bleiben.
Wir folgen dir auf jeden Fall. Super cool. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die interessanten Einblicke. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns beim nächsten Podcast wieder.
Viel Spaß dabei. Alles Gute.